Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Kiburile Europe.
Europäische Ansichten.
Liza Europa.
Liza Europa.
Der 13. November 2015 hat Paris ins Mark getroffen. Bei den Anschlägen an diesem Freitagabend gab es 131 Tote, hunderte Verletzte. Es waren vor allem junge Französinnen und Franzosen, die an diesem Freitag ausgegangen waren, ins Fußballstadion, ins Café und in den Musikclub Bataclan. Ihnen galt der Hass der Attentäter, ihrem Lebensstil, ihren Hoffnungen. Unsere Reporterin Susanne Krause hatte wenige Wochen nach dieser Nacht des Schreckens mit Menschen gesprochen, die überlebt hatten. Einer von ihnen war Grégoire Maufray, der damals noch unter Schock stand.
Ich habe mich einer Gruppe genähert, die sich um einen am Boden liegenden Mann kümmerte. Sein Gesichtsausdruck hat sich mir ins Gedächtnis eingebrannt. Seine Augen waren geöffnet, aber er war tot. Ich habe den Baum fotografiert, unter dem er starb. Auch dort befindet sich inzwischen ein Blumenmeer. Ich wollte dieses Bild verewigen, das erste Schreckensbild an diesem Abend.
Im Herbst
2021, 6 Jahre später, hat die Autorin einige ihrer Gesprächspartner von damals wieder getroffen und sie gefragt, wie es ihnen heute geht. Ob bei ihnen, wie auch in der gesamten französischen Gesellschaft, die Erinnerungen an die Terrornacht wieder hochkommen, jetzt, wo endlich der Prozess gegen die Beschuldigten begonnen hat. Ganz gleich, wie dieser ausgeht, es geht darum, weiterzuleben und die Hoffnung nicht zu verlieren. Generation Bataclan, Weiterleben nach den Novemberanschlägen von Paris. Eine Sendung von Susanne Krause. Am Mikrofon ist Simonetta Dibban.
Es ist nun fast genau 6 Jahre her, dass Grégoire Maufray mir seine Erlebnisse der Schreckensnacht geschildert hat. Am 13. November 2015 war er wie gewöhnlich abends zu Fuß auf dem Weg zum Nachtclub, in dem er damals als Geschäftsführer arbeitete. Plötzlich hörte er in der Ferne Gewehrsalven, sah ein Polizeiauto mit Blaulicht vorbeisausen. Um die Ecke, beim Bistro La Bonbière, stieß er auf die ersten Toten. Als er mir dies wenige Tage nach den Attentaten erzählte, wirkte sein Blick leicht stumpf. Dass er sich mir überhaupt anvertraute, liegt wohl daran, dass er mich seit seiner Kindheit kennt, seit ich als neue Nachbarin im Haus einzog und mich mit seinen Eltern anfreundete. In den letzten Jahren haben wir uns kaum gesehen, aber als ich von seiner Mutter erfuhr, er sei gewissermaßen Zeuge der Attentate, rief ich ihn an und bat um ein Interview. Er sagte spontan zu. Wir trafen uns an der Place de la République, an der Bronze-Marianne, zu deren Füßen sich zu der Zeit Kerzen, Plüschtiere und Trauergebinde häuften. Äußerlich wirkte der damals 30-Jährige wie immer. Hochaufgeschossen, schlaksig, feingeschnittene Gesichtszüge, fescher Haarschnitt, 3-Tage-Bart, dezent schick gekleidet. Nur die Augen lagen sehr tief in den Höhlen und seine Gesten waren fahrig. Heute trägt Grégoire Maufray einen sorgfältig gestutzten Bart. Er erwartet mich schon auf der Terrasse des Bistros La Bonbière. Dort ist an diesem Samstagabend kaum ein Tisch mehr frei. Das Publikum ist jung, es wird gescherzt und gelacht. Grégoire hingegen wirkt ernst, angespannt. Dieser Treffpunkt war seine Idee. Als ich ihn kontaktierte, um zu fragen, ob er bereit sei, mir von seinem Leben während der letzten 6 Jahre zu erzählen, zog er gleich mit. Dass er mich einlud, genau dort ein Glas zu trinken, wo er damals die ersten Attentatsopfer erblickt hatte, erstaunte mich. Bei unserem Treffen dann erklärt er lapidar, das Bistro sei ein Stammlokal von Freunden, er wäre in den letzten Jahren schon öfter hier gewesen. Doch die Schatten der Vergangenheit sind weiterhin präsent. Auf meine Frage, wo er im November 2015 den ersten Toten erblickt hat, deutet Grégoire mit einer Kopfbewegung auf den Blumenladen nebenan. Sein Blick verschleiert sich.
Das war am Baum vor dem Blumenladen, gleich da drüben. Und das Pärchen, das lag hier, auf der Bistro-Terrasse.
Der Kellner hat sich zu uns vorgearbeitet. Statt einem guten Bier, dem Bistro-Markenzeichen, ordert Grégoire Sprudelwasser. Mal wieder plagen den Mit-30er heftige Schmerzen im Schulternerv, Folge eines Autounfalls vor einigen Jahren. Teils sucht er mühsam seine Worte. Ja, das Foto vom Baum mit Blumenmeer habe er immer noch auf dem Smartphone. Genau wie ein anderes vom Hauseingang, in dem er sich damals versteckt hatte, weil in der Nähe erneut geschossen wurde. Grégoire kommt wieder in den Sinn, was gleich nach den Attentaten nicht nur in ihm schockartig aufstieg, dass er, seine Generation, zur Zielscheibe von gleichaltrigen Terroristen geworden war. Von den Toten hat er einige gekannt, Kunden aus dem Nachtclub wie auch Familienangehörige von Freunden. Mancher aus Grégoires engstem Kreis hat Paris seither verlassen, um nicht zu sagen, ist geflüchtet. Er selbst wurschtelt sich mehr schlecht als recht alleine durch.
Une seule fois, et en fait, ça m'a fait le plus grand bien.
Ich war nur einmal bei der Psychologin, aber das hat mir unglaublich gut getan, denn sie hat mir meinen Status klargemacht. Vorher wusste ich nicht, wie ich mich zu den Ereignissen positionieren solle. Ich bin kein Opfer, weil ja niemand auf mich geschossen hat. Ich bin kein Augenzeuge, ich habe die Terroristen ja nicht mit eigenen Augen gesehen. Aber dennoch bin ich um mein Leben gerannt. Ich musste mich verstecken. Ich konnte einfach nicht klären, wie ich mich jetzt sehen soll. Am Ende der Konsultation hat die Psychologin einen Bescheid ausgestellt. Und da stand, was ich in dieser Nacht war, direkt involviert.
Sur le petit papier qu'elle rend à la fin, il y a marqué impliqué directement.
Auf einen Schlag wirkt der schlaksige junge Mann sichtlich erleichtert. Dann aber verkrampft sich sein Körper erneut, irrt sein Blick wieder hin und her. Das ist nicht nur der schmerzenden Schulter geschuldet.
Je me dis que quelqu'un qui a subi un accident par exemple, il sait qu'il peut se reconstruire parce que s'il fait gaffe la prochaine fois par exemple.
Ich denke öfter, jemand der einen schweren Unfall erlebt hat, kann darüber hinwegkommen. Weil er weiß, es reicht, künftig besser aufzupassen. Nehmen wir zum Beispiel einen Auffahrunfall. Ohne Gurt riskiert man ein Schleudertrauma. Wer sich anschnallt, hat viel weniger zu befürchten. Aber bei den Ereignissen im November vor 6 Jahren handelte es sich ja nicht um einen Unfall, sondern um ein Attentat. Dieses Thema ist nicht durch. Es wird weitere Anschläge geben.
Und ein Schleudertrauma ist etwas anderes als ein tiefsitzendes psychisches Trauma. Ein Gedanke, den Grégoire Maufray weit von sich zu schieben scheint. Mal wieder greift er zum Glas, trinkt hektisch einen Schluck Wasser, stellt es wieder ab. Seit gut 2 Jahren ist er nun im Immobiliensektor tätig. Die Branche boomt, der Job ist wenig riskant. Dabei galt das bohemhafte Nachtleben dem Hobbymusiker lange als Lebenselixier. Er zuckt mit den Schultern. Mit der Nachtarbeit in der Nobeldiskothek habe er vor seinem 40. Geburtstag aufhören wollen. Dass Grégoire den lukrativen Geschäftsführerjob schon früher schmiss, hat vor allem einen Grund. Angst. Gerade noch rechtzeitig konnte die Polizei ein Attentatsprojekt gegen den Nachtclub aufdecken.
Ich muss etwas zugeben. Ich hoffe, dass andere mir das nicht nachmachen. Bei der Arbeit hatte ich damals immer ein Messer in der Tasche. Dabei wusste ich, dass ich damit gegen Kalaschnikows nichts ausrichten kann.
Ein Gefühl von Ohnmacht überfalle ihn heute noch, jedes Mal, wenn er von einem neuen Attentat irgendwo erfahre, wie dem im Oktober in Norwegen. Und der 36-Jährige spricht von der Wut, die seit Jahren immer wieder in ihm aufsteige.
Ich erinnere mich an Noël, ich glaube, 2017 oder 2018, habe ich auf einem Kiosk
Zu Weihnachten, ich glaube es war 2018, ist mir an einem Kiosk eine Schlagzeile ins Auge gesprungen. Da stand, dass in einigen Jahren die Franzosen, die bei der Terrorgruppe Islamischer Staat in Syrien gewesen waren und bei ihrer Rückkehr inhaftiert wurden, wieder auf freien Fuß kommen werden. Sie waren verurteilt worden, bevor das Strafmaß wegen der Attentate 2015 verschärft wurde. Mancher war vielleicht nur Koch beim IS. Andere aber haben Menschen abgeschlachtet und sind weiterhin gefährlich. Klar, die werden dann überwacht, aber im Sommer 2016 wurde in der Nähe von Paris ein Polizistenpärchen von einem Radikalisierten abgestochen. Der wurde eigentlich rund um die Uhr beschattet. Deshalb würde ich sagen, als Terrorist geht es einem in Frankreich besser als andernorts. Mit diesem Gedanken kommt ein Teil von mir nicht klar. Dabei liebe ich mein Heimatland und unsere Justiz.
Donc j'ai une petite part en moi qui a un peu du mal, même si j'aime quand même mon pays et les lois de ce pays.
An die 5 Toten auf der Terrasse des Bistros La Bonbière erinnert nur noch die Gedenktafel im kleinen Park gegenüber. Die Einschusslöcher in der Fassade seien übertüncht worden, bestätigt der Kellner, als er bei uns abkassiert. In forschem Ton fügt er an, das Leben gehe ja weiter. Grégoire Maufray nickt zustimmend mit dem Kopf, um seinen Mund steigt ein Lächeln auf. Es wirkt verzagt.
Chanterons main dans la main pour tous ceux qui sont tombés, pour tous ceux qui ont pleuré. Ensemble, nous resterons main dans la main pour Paris, ses quais, sa brume, la plage sous ses pavés, la brise qui fait danser ses feuilles mortes. Paris. Ces flâneurs, ces ombres, ces amoureux qui roucoulent, ces bancs publics, ces platanes, ces feuilles mortes. Paris qui s'éveille à l'aube, de café noir en terrasse, un jardinier qui moissonne ses feuilles mortes.
Grégoire Maufray hatte noch gesagt, wenn er morgens auf seiner News-App mehr als nur die aktuelle Prozessschlagzeile lese, sei sein Tag gelaufen. Das Thema ist in den Medien seit Wochen ein Dauerbrenner. 8. September 2021. France 24, der öffentlich-rechtliche TV-Weltsender, berichtet live vom Prozessauftakt. Reporter Karim Akiki steht vor dem historischen Justizpalast in der Pariser Stadtmitte.
Die Sicherheitsmaßnahmen sind beeindruckend. Die gesamte Gegend ist weiträumig abgesperrt. Auf dem Weg zum Justizpalast wird man mehrfach kontrolliert. Bei der heutigen ersten Sitzung wird das speziell einberufene Schwurgericht die Liste der Zivilkläger erstellen. Das Verfahren ist außergewöhnlich. 1800 Zivilkläger sind schon erfasst. Opfer wie auch Angehörige haben bis heute Gelegenheit, sich als Zivilkläger eintragen zu lassen. Laut Aussagen mehrerer Anwälte wollen das viele jetzt noch nachholen.
Auch die Verantwortlichen des Konzertsaals Bataclan sowie die Stadt Paris möchten als Zivilkläger anerkannt werden. Doch über diese Anträge will das Gericht erst demnächst entscheiden. Schon jetzt handelt es sich um einen Mammutprozess. Die Verfahrensakten füllen 500 Bände. Der riesige Gerichtssaal wirkt lichtmodern freundlich. Er wurde neu gebaut für 10 Millionen Euro. Der gesamte Prozess wird gefilmt, eine Premiere. Für Opfer und Angehörige, die nicht persönlich anwesend sein können oder wollen, wurde ein Webradio eingerichtet zur Live-Übertragung aus dem Gerichtssaal. Die Medien berichten täglich. Über 140 Justizreporterinnen und Reporter sind akkreditiert aus 55 Ländern.
Vous êtes sur RTL.
Cindy Hubert sitzt für das Privatradio RTL im Gerichtssaal. Anfang November fasst sie die ersten Prozesswochen zusammen. Da kamen täglich 15 Personen zu Wort. Opfer, die die Anschläge überlebten, Angehörige von jenen, die ums Leben kamen. Insgesamt an die 400 Anhörungen.
Es gab so viele Zeugenaussagen, die mich berührt haben. Am prägendsten waren wohl die der Kinder, denn im Bataclan waren auch Kinder gewesen. Ich denke an den 5-Jährigen, der unter einem leblosen Körper lag. Er war mit Mutter und Großmutter gekommen, beide waren tot. Ein Polizist hat irgendwann vor der Bühne kleine Beine strampeln sehen, einen kleinen Schädel mit Kopfhörern entdeckt. Der Polizist hat den Jungen auf seine Arme genommen und ihm die Weste über den Kopf gezogen, damit er nicht all das Grauen um sich herum sehe. Und der kleine Junge sagte, Sie sind sehr lieb, Monsieur, Sie sind sehr lieb.
Zu Wort kamen auch Sicherheitskräfte, die als erstes den Konzertsaal betraten. Da waren im Inneren einige Terroristen noch am Leben. Denis Safran, Arzt bei der speziellen Einsatztruppe BRI.
Da lag ein Berg von Leuten. Ich weiß noch, dass wir uns sagten, wie sollen wir es bloß anstellen, uns um alle kümmern zu können?
Das Grauen ist im Prozess allgegenwärtig, schier unermesslich. Doch im Laufe der Tage und Wochen wird ein völlig ungeahnter Ton immer hörbarer.
Ich werde mich immer für Licht und Hoffnung entscheiden. Selbst wenn ich den Eindruck habe, dass ein Teil von mir im Konzertsaal zurückgeblieben ist.
Sagt Amandine. Sie wurde schwer verletzt geborgen. Gewehrsalven hatten ihr Schienbein und rechten Arm zertrümmert. Die heute 33-Jährige hat unzählige Operationen hinter sich und ist auf Krücken zum Zeugenstand gehinkt. Eine andere Zeugin ist Aurélie. Sie hat ihren Lebensgefährten im Bataclan verloren. Anfangs wusste sie nicht, ob sie die Kraft habe, am Prozess teilzunehmen. Heute denkt sie anders.
Im Gerichtssaal finde ich all das, was uns zur Zielscheibe gemacht hatte. Sich anderen zu öffnen, die Fähigkeit zu lieben, nachzudenken, Dinge miteinander zu teilen. Deshalb komme ich weiter hierher. Und jeden Tag lade ich meinen inneren Speicher an Menschlichkeit ein bisschen weiter auf.
Bereits Ende Oktober hatte Carole Damiani, Psychologin und Leiterin des Pariser Opferhilfevereins, Zwischenbilanz gezogen.
Aus allen Zeugenaussagen geht eines hervor. Es ist möglich, das Puzzle neu zusammenzubauen, eine Geschichte zu rekonstruieren. Nach und nach füllen sich immer mehr Lücken. Vieles ist im Wiederaufbau, fügt sich zusammen. Natürlich ist es für jeden ungemein schmerzhaft, die Aussagen der anderen zu hören. Es stimmt, in den letzten Wochen waren wir Psychologen viel im Einsatz.
Et puis une douleur très intense d'entendre les autres témoignages. Donc c'est vrai que les psychologues ont été très sollicités sur ces dernières semaines.
Seit Januar 2015 kamen bei den Anschlägen in Frankreich mehr als 250 Menschen ums Leben. Hunderte erlitten körperliche Verletzungen. Tausende tragen psychische Schäden davon und hinzu kommen weitere Tausende indirekte Opfer. Und die werden fast immer außer Acht gelassen. Mal abgesehen von den Attentaten, wer spricht von den Opfern in zweiter Reihe? Etwa im Falle häuslicher Gewalt von den Kindern. Wer spricht vom Pflegepersonal, das leidet, weil es Mitgefühl mit den Patienten hat? Wer kümmert sich um eine junge Frau, die ihre kleine Schwester anhört, unterstützt und begleitet, wenn die vergewaltigt worden war? Wer wendet sich an Nahestehende von Opfern eines Unfalls, außer um sie zu fragen, wie es dem direkten Opfer geht? Wie geht es all diesen Personen?
Diese Fragen stellt sich die junge Journalistin Camille Emmanuel. Sie ist mit dem Karikaturisten Luz verheiratet, Zeichner bei Charlie Hebdo. Er war an dem fatalen 7. Januar 2015 zwar verspätet in die Redaktion gekommen, hatte aber noch gesehen, wie die Täter flüchteten. Seither fürchtet auch er um sein Leben, ist mit seiner Familie mehrmals umgezogen und lebt unter Polizeischutz. Was dieses Leben für seine Frau bedeutet, erzählt Camille Emmanuel in ihrem Buch Ricochet, was so viel bedeutet wie Querschläger, aber auch die kreisförmigen Wellen beschreibt, die ein über die Wasseroberfläche hüpfender Stein auslöst.
7. Januar 2015. Es muss wohl gegen 14, 15 Uhr sein. Wir sind ungefähr 20 Leute und sitzen still auf Plastikstühlen im von Neonlicht erhellten Wartesaal eines Krankenhauses. Es könnte das Wartezimmer eines beliebten Zahnarztes sein, nur hier ist jeder der Anwesenden so oder so davon betroffen, dass zwei vermummte Männer einige Stunden zuvor im Herzen von Paris ein Massaker verübten. Nach einer halben Stunde, die unendlich lang scheint, wird Luz von einer Krankenschwester aufgerufen. Eine Psychologin erwartet ihn in einem Nebenraum für eine Notfallkonsultation. Er bittet mich, ihn zu begleiten. Zum ersten und letzten Mal höre ich meinen Lebensgefährten im Detail schildern, was er erlebt und gesehen hat. Zwischendrin verstummt er immer wieder oder weint. Am Ende der Konsultation wendet sich die Psychologin mir zu. Und Sie, Madame, wie geht es Ihnen? Die Frage überrascht mich. Ich bin doch nur Begleitperson. Sie stehen dem Opfer nahe. Sie sind ein Querschlägeropfer. Ich weiß nicht mehr, was sie danach sagte, aber ich erinnere mich daran, dass ich diesen Ausdruck wirklich niedlich fand.
de regard. Et de larmes à peine essuyées, des millions de pas sur les boulevards, un dimanche de janvier. J'avais ta main petite dans la mienne recroquevillée. Nos cœurs battaient de plus en plus vite, ces dimanches de janvier. Que reste-t-il de ce dimanche de janvier?
Direkt nach den Novemberattentaten gab es manche Initiative in der Zivilgesellschaft, die darauf abzielte, den allgemeinen Schockzustand zu überwinden, zu diskutieren, wie es nun weitergehen könne und solle. Die Regierung in Paris stand mehr unter Druck denn je. In der Attentatsnacht noch hatte Staatspräsident Hollande den Notstand ausrufen lassen, damit der Staat mit aller Härte zurückschlagen könne. Dieser Kurs machte vielen Sorgen, auch Julien Bayou, Jungpolitiker bei den Grünen. Einige Tage nach den Anschlägen organisierte er allabendlich Diskussionsrunden in Pariser Cafés, bei denen Experten sich zu Themen wie Dschihad oder auch Notstandsgesetze äußerten. 6 Jahre später ist Bayou weiterhin politisch aktiv.
Ein Samstagnachmittag Anfang November in Paris. Auf dem weiträumigen Vorplatz des Hôtel de Ville, des Zentralrathauses, findet eine Kundgebung zum Thema Klimagerechtigkeit statt. Ein Pflichttermin für Julien Bayou. Seit knapp 2 Jahren leitet der nunmehr 41-Jährige den Landesverband von Europe Écologie Les Verts, Frankreichs Grünen. Und er engagiert sich seit jeher für mehr soziale Gerechtigkeit, längst nicht nur beim Kampf gegen die Folgen des Klimawandels. Die heutige Veranstaltung hat natürlich nichts mit dem Thema zu tun, das mir am Herzen liegt. Ein Rückblick auf Bayous Reaktionen auf die Attentate von vor 6 Jahren. Doch das sei der einzige Termin, wo er ein Viertelstündchen für mich aufbringen könne, hatte er mir versichert. Seine Lockenmähne trägt der mittelgroße, eher unauffällige Mann heute kürzer als 2015. Das Jungenhafte in seinen Gesichtszügen ist mittlerweile leicht verblasst. Mit dem Thema Terrorismus hat er sich lange nicht mehr befasst. Dennoch kommt Julien Bayou bereitwillig auf November 2015 zurück, als er allabendlich Diskussionsrunden in Cafés organisierte.
Après les attentats, il avait été important de se réunir pour pouvoir échanger un peu sur ce choc.
Nach den Attentaten war es sehr wichtig gewesen, sich zu versammeln und auszutauschen. Denn damals stand jeder unter dem Schock dieser infamen und feigen Anschläge. Bei unseren Treffen kamen Leute miteinander ins Gespräch, die sich vorher teils nicht gekannt hatten. Wir alle haben versucht zu verstehen, wie jemand dazu kommen kann, kamikaze-artig Massaker zu veranstalten. Ich denke, vielen haben die Treffen damals geholfen, mit dem Schock klarzukommen.
Traumatisé par les attentats vraiment de pouvoir échanger et surmonter cette épreuve.
Frankreich, die Gesellschaft, sei damals sehr mitgenommen gewesen, erinnert sich Bayou. Der Staat setzte sofort auf die Verschärfung der Terroristengesetze, beschnitt bürgerliche Freiheiten, stellte der Radikalisierung Verdächtigte generell unter Hausarrest. Julien Bayou räuspert sich kurz.
Si je pense aux institutions, on est toujours dans un système d'état d'urgence.
Was die Institutionen angeht, befinden wir uns weiterhin im Ausnahmezustand. Daran haben sich alle gewöhnt, es ist Teil des Alltags geworden. Auch als es dann wegen Corona neu aufgelegt und angepasst wurde. Die Rolle des Gerichts aber, dem eigene Macht unabhängig von der Politik zukommt, wurde in Mitleidenschaft gezogen. Und die Gesellschaft hat sich zu mancherlei Irrglauben hinreißen lassen, wie dem zu meinen, dass ein x-beliebiger Muslim sich von heute auf morgen radikalisieren könne. Hierzulande gibt es Millionen Gläubige, die unterschiedlichen Religionen angehören. Die Zahl der Fanatiker ist winzig. Das hat nichts mit der Religion zu tun, sondern mit Todestrieb und Zerstörungslust. Ein Gutteil der Bevölkerung ist leider sehr von Hassreden aufgewiegelt worden. Vor 2015 war das noch wenig hörbar, heute jedoch ist das weit verbreitet, haben Hassreden die gesellschaftliche Debatte kontaminiert.
Peu audible avant 2015 et qui aujourd'hui ont pignon sur rue et ont contaminé véritablement le débat public.
Sehr nüchtern schildert der junge Grüne den Zustand seines Landes. Die Analyse hat etwas Niederschmetterndes. Sollte er selbst das auch so sehen, lässt Bayou sich das nicht anmerken. Gefühlsausbrüche sind nicht seine Sache, dafür aber eine Art Zweckoptimismus. Die französische Gesellschaft stecke noch mitten im Genesungsprozess.
La meilleure preuve, c'est qu'on juge. On juge les présumés coupables.
Der beste Beleg dafür, dass wir peu à peu über die Attentate hinwegkommen, ist die Tatsache, dass nun den mutmaßlich Schuldigen der Prozess gemacht wird. Mit einem eines Rechtsstaats würdigen Verfahren. Die Täter wurden nicht von der Menge gelyncht. Vor Gericht wird ihnen das Wort erteilt, ebenso wie den Opfern, den Zivilklägern. Das Urteil fällt der Rechtsstaat. Das zeigt, wie tief der in unserem Land verankert ist. Darauf bin ich sehr stolz.
Vielleicht umso mehr, seit Bayou kürzlich als Anwalt vereidigt wurde. Das Jurastudium hatte er per Fernunterricht absolviert. Als berufliche Option für später, wenn er mal der politischen Karriere den Laufpass gibt. Seit 2010 sitzt Bayou im Regionalrat des Pariser Großraums Île-de-France. 6 Jahre später mischte er bei der Protestbewegung Nuit Debout mit. Da diskutierten vor allem junge Leute monatelang des Nächtens auf öffentlichen Plätzen zu Themen wie Genderfragen, Rechte von Minderheiten, Polizeigewalt oder auch Asylpolitik. Das Credo, mehr Basisdemokratie, einer von Bayous Leitbegriffen. Auch die Diskussionsrunden in den Cafés direkt nach den November-Attentaten seien ein Ausdruck politischen Bürgerengagements gewesen.
Oui, bien sûr, plus que jamais, parce que plus que jamais, il y a une politisation du débat dans ce pays.
Natürlich gibt es dieses Engagement heute noch, mehr denn je, weil sich die Debatte im Land zunehmend politisiert hat. Man denke nur an die Protestbewegung der sogenannten Gelbwesten, die Ende 2018 aufkam. Das hatte natürlich nichts mit dem Thema Terrorismus zu tun. Aber bei den Gilets jaunes handelt es sich um Leute, die bislang dachten, die Politik sei nichts für sie. Die nicht an die Politik glaubten und die gewissermaßen mit ihren Aktionen sagten, wir erobern uns den öffentlichen Raum zurück.
Ne croyez pas à la politique et quelque part disent, eh bien maintenant on va reprendre la place publique.
Genau wie schon 2 Jahre zuvor die Bewegung Nuit Debout. In Paris traf man sich da am Platz der Republik. Die Gelbwesten hingegen besetzten Verkehrskreisel in Kleinstädten und Dörfern.
Da wurden Stimmen laut, dass der Staatspräsident nicht über alles entscheiden könne, für alle und jederzeit. Dasselbe gilt für die Proteste gegen die mangelhafte Klimapolitik. Auch wenn die Leute keiner Partei beitreten, so ist ihr Verhalten doch sehr politisch. Sie sagen, unsere Zukunft ist bedroht, weil der Staat nicht genug tut. Sie wollen gehört werden, sich einmischen können. Das ist für mich politisch.
Dezent ist ein junger Mann herangetreten, Bayous Mitarbeiter. Nun deutet er stumm mit dem Zeigefinger auf seine Armbanduhr, um an den nächsten Termin zu erinnern. Julien Bayou nickt und nimmt sich trotzdem noch Zeit für eine Antwort auf die Frage, welches persönliche Fazit er aus der Zeit von vor 6 Jahren zieht.
Moi, ce qui m'a marqué, c'est la manière dont la société française pouvait être résiliente, pouvait...
Was mich geprägt hat, ist die Resilienzfähigkeit der französischen Gesellschaft. Sie hat Rückhalt gefunden in Debatten, Austausch, Analysen, in der Geselligkeit und ihrer Lebensart. Das ist schon ziemlich viel, angesichts dessen, dass Terroristen Gäste auf Kaffeeterrassen angegriffen haben, die Jugend, die Gesellschaft, das Miteinander zerstören wollten. Die Art und Weise, wie wir darauf geantwortet haben, scheint, als würden wir heute darüber lächeln. Aber damit ausgedrückt wurde, wir bleiben standhaft, wir glauben an diese Demokratie, daran, dass alle Menschen gleiche Rechte haben, an unser republikanisches Ideal.
On tient, on résiste, on y croit à cette démocratie et à cet échange et à cette égalité, à cet idéal républicain.
Mit einem Kopfnicken verabschiedet Julien Bayou sich und will gerade aufbrechen, als eine junge Frau ihn anspricht und um ein Selfie bittet. Lächelnd willigt er ein, sichtlich erfreut, das andere sein unermüdliches Engagement zu würdigen wissen, seine Ideale teilen.
Ils étaient des sourires, ils étaient des sanglots, ils étaient de ces rires que font les chants d'oiseaux, ils étaient des matins. Quand on va à bord de mer, ils étaient cœur chagrin, ils étaient cœur lumière, ils étaient des poèmes, ils étaient des oiseaux, ils étaient des jeteurs, qu'on dit bord du ruisseau, ils étaient du café, ils étaient du bistrot, ils étaient étrangers, ils étaient sans drapeau, ils étaient de Paris, ils étaient de province, ils étaient cœurs de pluie qui font mon cœur qui grince, ils étaient pleins de vie, avaient l'œil du printemps, ils étaient cœurs qui rient quand le ciel est pleurant, ils étaient des promesses, ils étaient de venir, ils étaient bien trop jeunes, oui, pour devoir partir, ils étaient fils d'Orient, fils de l'Occident, enfants du paradis, enfants du Bataclan. Ils étaient cœur français ou international, ils étaient la rosée qui pleure dessous le châle, ils étaient des promesses, ils étaient des bourgeons qui font monter tristesse, ils étaient des chansons, ils étaient des familles, ils étaient des amis, ils étaient ceux qui brillent dans le ciel de la nuit, ils étaient amoureux, ceux qui se sont blottis, l'un contre l'autre à deux, contre la tyrannie.
Zu Silvester wird in Frankreich manchmal auf der Straße geböllert. Ich weiß, dass wir das nicht werden ertragen können, deshalb reserviere ich für den 31. Dezember 2015 ein Hotelzimmer in einem abgelegenen Dorf. Eine super Idee, nicht wahr? Keinesfalls. Das Hotel liegt 15 Meter von einem schmucken mittelalterlichen Schloss entfernt. Dort findet an diesem Abend ein gigantisches Feuerwerk statt. Mit uns in der ersten Reihe. Welch ein Glück! Zwischen 11 Uhr nachts und 1 Uhr morgens knallt es ohne Unterlass. Das Feuerwerk am Nationalfeiertag ist nichts dagegen. Alle Viertelsekunde, bumm, 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 und es zischt und pfeift. Uns gegenseitig unsere Angst verbergend, versuchen wir uns mit Sketchen im Fernsehen zu zerstreuen. Das ist das schlimmste Neujahrsfest meines Lebens, sage ich. Er nimmt es übel auf, wie ein Vorwurf. Dabei geht es mir nur um Faktisches. Wir sind erschöpft, die Nerven liegen blank. Unser Baby ist ein paar Wochen alt und hat Milchschorf zwischen den Augenbrauen. Wir befinden uns im Zimmer eines Hotels, das von allen Seiten angegriffen zu werden scheint. Wir blöken uns an. Später, niedergeschlagen im Bett liegend, immer noch dem Böllerkrach ausgesetzt, spüre ich neben mir seinen Körper sporadisch erzittern. Wird er durchdrehen? Verrückt werden? Frage ich mich.
Wir denken dauernd daran, wenn wir in die Metro steigen. Überall. Die Anschläge haben wirklich auf unseren Alltag gezielt.
Attackiert wurde unsere Lebensweise. Die haben unsere Prinzipien, unsere Werte angegriffen. Deswegen fühlen wir uns auch so betroffen.
In den Tagen nach den Attentaten hatte bei Maud Jaish und ihrer Freundin die Welt Kopf gestanden. Damals bereitete sich die zierliche Brünette auf ihr Abitur vor und lebte bei den Eltern im westlichen Pariser Stadtrand, im als feudal bekannten 16. Arrondissement. Weit weg, fast weltenentfernt von den Tatorten in den kleinen Leutevierteln. Doch die dortigen Ereignisse beflügelten den Elan der damals 17-Jährigen immens. Schon vorher war sie bei Coexiste aktiv. Der Verein, 2009 von Studierenden gegründet, klärt in Schulen und Universitäten zum Thema Religionen auf, veranstaltet Begegnungen, um junge Christen, Juden, Muslime, Buddhisten und auch Atheisten miteinander ins Gespräch zu bringen. 2015 leitete Jaish die Pariser Sektion und organisierte nach den Anschlägen an 3-4 Tagen pro Woche interreligiöse Treffen. Im Dienste des gesellschaftlichen Zusammenhalts mit großem Erfolg. Diese Mission liegt Maud Jaish weiterhin am Herzen. 22 ist sie heute und studiert Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an einer Elite-Hochschule in Lyon. Dieses Semester wird die junge Frau jedoch nicht im Hörsaal verbringen, sondern ein Dutzend Länder rund um den Globus abklappern. Zusammen mit 3 Freundinnen, allesamt Aktivistinnen bei Coexiste. Die trifft Jaish nun in einem Coworking-Büro im Pariser Osten. Sie kommt als Letzte, die anderen fallen schon am Routenplan. Während sich Maud Jaish aus ihrer Jacke pellt, wirft sie spontan in die Runde.
In Mexiko können wir locker 2 Wochen bleiben, da gibt es viele spannende Initiativen.
Schon zum 5. Mal organisiert Coexisté eine Tour mit einem sehr unfranzösischen Titel, Interfaith. Das steht für Begegnungen von Menschen unterschiedlicher religiöser Glaubensgemeinschaften. Bei jeder Interfaith-Tour, per Crowdfunding finanziert, spürt ein Team 10 Monate lang weltweit Friedensinitiativen auf und stellt sie im Anschluss bei einer 2-monatigen Tour de France in Schulen und an Universitäten vor. Die diesjährige Tour habe ein ganz spezielles Thema. Feministische Initiativen, sagt Yaish. Ihre Augen strahlen.
Aujourd'hui, quand on pense à la paix, on pense souvent aussi à des figures masculines qui ont contribué à ça, comme Martin Luther King, Gandhi ou d'autres personnes.
Wenn man heute an Friedensstifter denkt, hat man gleich Männer im Kopf. Martin Luther King, Gandhi und andere. Frauen kommen einem da nicht in den Sinn. Wir möchten dazu beitragen, das zu ändern, indem wir starke Frauen porträtieren, die sich für den Frieden engagieren und sie zudem in einem Netzwerk zusammenbringen. In diesem Bereich liegt die Forschung noch ziemlich brach, weil es zu wenig Material über solch feministische Aktionen gibt. Deshalb planen wir den Aufbau einer Datenbank für den Wissenschaftsbetrieb. Unser Ziel ist es, interessante Initiativen aus dem Ausland auch in Frankreich bekannt zu machen.
Im Blick hat Coexisté den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Denn der zerbröckelt mehr und mehr, insbesondere seit November 2015. Vor einem Jahr dann brachte ein bekannter Pariser Politologe den Begriff Archipelisierung auf. Laut Jérôme Fourquet zerfalle die Gesellschaft immer mehr in kleine, voneinander abgespaltene Gruppen, Inseln. In Windeseile wurde der Begriff in die politische Debatte im Land eingebürgert, als Synonym eines Schreckensbildes. Dass es so weit nicht komme, dafür kämpfen Maud Yaish und ihr Team seit langem. Direkt nach den November-Attentaten hatte der Verein Coexisté in nur 2 Monaten 100 Aktionen für interreligiösen Austausch organisiert und dann, nach einer Atempause, mit 8 Partnerorganisationen eine neue Initiative aufgelegt, das Laboratoire de la Fraternité, also das Brüderlichkeitslabor. Selbst Feministin Yaish stört sich nicht an dem Begriff. Bei Fraternité geht es um einen der traditionsreichen, hehren Werte der Republik. Das gleichnamige Labor jedenfalls erstellt alljährlich ein Barometer zum Zustand der Fraternité im Land, berichtet die aktuelle Coexisté-Chefin Radia Bakouche. Sie klappt ihren Laptop zu und beugt den Oberkörper weit über den Tisch.
Et à partir de ce baromètre, le laboratoire de la fraternité produit des propositions de plaidoyer pour le gouvernement.
Das Barometer dient uns als Vorlage für Plädoyers an die Regierung. Wir wollen klar machen, auch wenn die Attentate immer weiter zurückliegen, kann man nicht auf neue politische Maßnahmen verzichten, die auf mehr Brüderlichkeit und soziale Kohäsion abzielen. Die gesellschaftlichen Probleme sind nicht gelöst und angesichts der Präsidentschaftswahlen müssen wir uns dem Thema stellen.
Surtout avec les élections présidentielles qui arrivent, qu'on doit aborder, prendre ce sujet à bras le corps.
Auf die Frage, ob diese Lobbyarbeit bei der Regierung auf offene Ohren stieße, wiegt die N20erin mit den langen dunklen Haaren den Kopf hin und her.
C'est assez compliqué, on n'a pas un gouvernement qui est totalement en accord sur le sujet et d'ailleurs ce gouvernement s'effrite sur les questions de laïcité notamment.
Die Lage ist ziemlich kompliziert. Beim Thema Umgang mit der Diversität sind in der Regierung keineswegs alle einer Meinung. Richtig Hickhack gibt es bei der Frage, wie das Laizitätsprinzip umzusetzen sei. Da prallen wir mit unseren liberalen Ansichten unserer Arbeit mit dem Innen- und dem Bildungsministerium zusammen. Die nächsten Monate werden spannend. Vor den Präsidentschaftswahlen muss die Regierung sich für einen Kurs entscheiden. Wir werden sie daran erinnern, wie wichtig es ist, im Interesse der Brüderlichkeit anspruchsvolle und ehrgeizige politische Maßnahmen zu ergreifen.
Et on sera là pour leur rappeler l'importance justement de mettre en place des politiques publiques exigeantes et ambitieuses sur les questions de fraternité.
Et voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà, aussi pour faire en sorte que.
Mein Engagement hat einen einfachen Grund. Viele meiner Freunde sind ganz anders als ich. Und mir ist wichtig, dass sie alle sich in Frankreich an ihrem Platz und wohlfühlen.
À leur place et à l'aise en France, en fait.
Jetzt aber wenden sich alle wieder den Vorbereitungen für ihre Reise rund um die Welt zu. Deren Ausbeute soll dazu dienen, auch in Frankreich die Welt zu verbessern.
J'étais sur scène, c'est vrai.
Ich habe während meines Auftritts von den Anschlägen erfahren. Es gibt Künstler, die auf der Bühne sterben wollen. Ich habe auf der Bühne vom Tod anderer Menschen erfahren. Das kommt fast aufs Gleiche heraus. Am 13. November ist ein Teil von uns gestorben. Damit müssen wir umgehen lernen und alle zusammen wieder auf die Beine kommen. Alle zusammen, das ist das Wichtigste. Ein Lachen ist wie eine Kugel. Es muss alle treffen.
Der Komiker Yassine Bellatar, Sohn marokkanischer Einwanderer, trat früher auch im Bataclan auf. Doch am 13. November 2015 stand er auf der Bühne im Theater an Pigalle. Noch während seines Auftritts erfuhr Bellatar von den Anschlägen, die nur wenige hundert Meter entfernt stattgefunden hatten. Er hielt sein Publikum im Saal zurück und diskutierte die ganze Nacht mit ihm durch. Der Sohn marokkanischer Einwanderer sei Franzose und Muslim, das erklärt Bellatar überaus selbstbewusst bei jeder Gelegenheit. Für manchen im Land eine Provokation.
Unkontrollierbar hatte Yassine Bellatar seine damalige One-Man-Show getauft. Die neue ist am Rand betitelt En Marche. Sie läuft immer freitags und samstags im traditionsreichen Théâtre de 10 Heures an Pigalle, das Bellatar 2015 mit Freunden erstanden hatte. Der Saal ist mittelgroß, die Sitze mit rotem Plüsch bezogen, mal wieder ist kein Platz mehr frei. Im abgedunkelten Zuschauerraum sitzen vor allem junge Leute mit Migrationshintergrund, einige verschleierte Frauen, wenig ältere Personen. Allesamt Fans des Humorist. In Deutschland würde man von Stand-up-Comedian sprechen. Aus dem Off ertönt die Stimme von Yassine Bellatar.
Moi aussi j'aimerais être dans cette lumière. Moi aussi, je voudrais être au centre des choses.
Auch er würde gerne mal im Licht, im Mittelpunkt stehen, erklärt er. Doch statt bei einer beliebten Fernsehshow Likes einzukassieren, verbringe er seine Zeit damit, im TV-Infokanal mit rechtsextremen Politikern zu diskutieren.
Wenn jemand schlecht über die Banlieues oder den Islam spricht, lasse ich das nicht durchgehen. Heute früh aber beim Aufwachen wurde mir klar, ich habe mich im Showgeschäft noch nie so wohl gefühlt wie jetzt, als einer, der am Rand steht.
Alors voilà.
Als der Humorist hinter der Bühnenkulisse hervortritt, geht im Saal das Licht an.
Seit den Attentaten will ich's hell haben, um gleich zu sehen, ob's gefährlich wird für mich.
Manch einer im Publikum scheint etwas unsicher, ob Lachen nun wirklich angebracht sei. Bellatars Miene bleibt undurchdringlich. Knapp 1,90 Meter ist er groß, stämmig, er trägt gepflegten Bart, ein Hemd über der Jeans und ist seit 17 Jahren im Showgeschäft. Er gilt als einer der wenigen Künstler im Land, die noch politisch engagiert sind. Sein Markenzeichen, derbe Rundumschläge, die niemanden verschonen.
Die Rassisten haben so an Selbstvertrauen zugelegt, dass neulich einer gar unseren Staatspräsidenten geohrfeigt hat. Ein Royalist, der träumt von uralten Zeiten. Als wir Araber die Bilder gesehen haben, wurden wir völlig kirre. Hey, was geht dir da ab? Wenn wir aufmischen wollen, fackeln wir immer Autos ab. Und der geht einfach hin und knallt dem Präsidenten eine. Der spinnt ja wohl.
Das Repertoire des 40-Jährigen speist sich vor allem aus seinen eigenen Erlebnissen. Szenen, die er persiflierend auf die Spitze treibt, ihre Absurdität enthüllt. Das gilt für die Bühne, in seinem Stammcafé weit weniger. Dort zieht der Humorist eine Bilanz, die keinesfalls lustig wirkt.
Tout a changé depuis six ans. Le pays est cassé de l'intérieur.
In Frankreich ist nichts mehr so, wie es vor 6 Jahren war. Das Land ist innerlich zerbrochen. Die Franzosen verabscheuen einander mehr denn je. Das sieht man schon an der politischen Entwicklung der letzten Jahre. Es war noch nie so schlimm. Die Linke hat uns verraten. Vor allem Manuel Valls. Er war 2015 Premierminister und stellte nach den Anschlägen die Muslime quasi unter Generalverdacht. Es gibt also auch linke Rassisten. Heute sehen wir, dass gewisse linke Kreise, die keine Muslime mögen, mit rechtsextremen Gruppen zusammengehen, die Muslime noch nie mochten. Die muslimische Bevölkerung fühlt sich in die Zange genommen.
Bellatar hält sein Glas Sprudelwasser hoch, als wolle er anstoßen. Doch es wirkt ironisch. Er spricht vom Grabenkampf rund um das Laizitätsprinzip. De facto werden die liberalen Stimmen immer weniger. Die jetzige Regierung fährt einen sehr strikten Kurs. Speziell der Islam, so Bellatar, werde diskreditiert, reglementiert und an die Leine gelegt. Mit ausgelöst habe diese Entwicklung der frühere sozialistische Staatspräsident François Hollande. Nach den Attentaten im November 2015 schlug er vor, radikalisierten jungen Franzosen mit doppelter Staatsangehörigkeit die französische zu entziehen. Die Idee sorgte Land auf, Land ab für solche Empörung, dass sie bald vom Tisch war.
Diese Geschichte ist Hollande so nachgegangen, dass er letztlich am Ende seiner Amtszeit das Handtuch schmiss. Er hat sich 2017 nicht zur Wiederwahl gestellt.
Von diesem Debakel habe sich die Sozialistische Partei immer noch nicht wieder erholt, sagt Bellatar. Sein Blick verhärtet sich. Der Rechtsruck in der Gesellschaft sei unübersehbar. Eine Art Symbolfigur wäre da Zemmour. Éric Zemmour, Journalist und Essayist, ein Populist, erklärter Fan des Vichy-Regimes, also der Regierung von Marshal Pétain, der im Zweiten Weltkrieg mit Nazi-Deutschland kollaborierte. Und er verbreitet den Verschwörungsmythos, die weiße Bevölkerung werde in Europa nach und nach von farbigen Migranten verdrängt, ersetzt. Für antisemitische und antimuslimische Sprüche wurde Zemmour mehrfach verurteilt. Dessen Team trifft nun schon Vorbereitungen für seine potenzielle Kandidatur für die Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr. In Bellatars Stimme klingt ein neuer, bitterer Ton hervor. Aber nein, wiegelt er ab, Bitterkeit könne er sich nicht erlauben, er sei doch Humorist. Aber ab und zu gehe ihm der Humor dann doch mal aus.
Ça y est, ça y est.
Zemmour hat sich noch nicht öffentlich als Kandidat benannt und schon schreiben im Umfragen 18% Wählerstimmen zu. Ich weiß nicht, ob jeder den Ernst der Lage begreift. Zemmour wird oft mit Trump verglichen. Aber Trump ist einfach ein konservativer Geschäftsmann. Zemmour hingegen ein Ideologe. Das ist für uns sehr schlimm. Bei der muslimischen Bevölkerung spüre ich nun, dass ihr das Vertrauen in den Staat flöten gegangen ist. Sie sagt, das System sei verdorben.
Zählt man die laut aktuellen Umfragen potenziellen Wählerstimmen für Marine Le Pen, Chefin des rechtsextremen Rassemblement National, hinzu, kommt man summa summarum auf 35%. Yassine Bellatar holt tief Luft. Umso entschlossener biete er bei Live-TV-Debatten rechtsextremen Paroli. Er sieht sich als eine Stimme der Muslime, einer, der wirklich keinerlei Blatt vor den Mund nimmt. Sein Tonfall schreckt in der weißen Bevölkerung viele ab. Manchen selbsternannten Patrioten treibt der Sohn marokkanischer Einwanderer damit zur Weißglut. Seit sich die Morddrohungen gegen ihn häufen, wacht bei seinen Auftritten nun ein Bodyguard über ihn, bleibt das Licht im Zuschauerraum an. Für ein paar Sekunden wirkt sein Blick plötzlich fahl. Ja, er fühle sich ziemlich allein. Dann strafft der Künstler die Schultern.
In unserem Theater bilden wir nun junge Talente aus. Das Projekt haben wir gleich nach den November-Attentaten aus der Taufe gehoben. Alljährlich absolvieren einige Kandidaten das Programm. Wir wollen, dass sie sich politisch engagieren, dass sie kämpferisch sind, laut werden. Ein leiser Kabarettist ist kein guter Kabarettist.
Yassine Bellatar ist nicht nur laut, sondern auch voller Selbstironie. Auf der Bühne hält er ein rechtsextremes Wochenblatt hoch. In einem langen Artikel werden da sozial engagierte Muslime verunglimpft. Sie seien die neuen Dschihadisten. Auf der Titelseite Bellatars Konterfei. Er habe gleich 500 Exemplare des Blatts erstanden.
Die habe ich an die gesamte Verwandtschaft in Marokko geschickt. Die schauen da eh nur auf das Titelbild und sagen sich, wow, er ist berühmt geworden.
C'est vide là, où y avait l'amour là, y avait ce risque là. C'est une fois, tu verras.
à mon tour là, je ferai le bon choix en souvenir de toi. Alors on danse encore sur les mêmes musiques, les mêmes pas. On s'embrasse encore plus fort, comme si c'était là la dernière fois. Aussi loin que tu pars, ton sourire en écho, ton sourire en écho. Encore.
Die Massaker des 13. November 2015 vor dem Sondergericht in Paris aufzuarbeiten, wird noch ein gutes halbes Jahr dauern. Das Verfahren geht selbst langjährigen Gerichtsreportern an die Nieren, gibt Cindy Hubert vom Privatradio RTL zu.
Noch nie hat jemand solch ein Drama erlebt. Dabei taucht man bei Schwurgerichtsverfahren, weiß Gott, immer in Untiefen ab. Bei diesem Prozess ist jede Zeugenaussage ungeheuer machtvoll. Alle Überlebenden scheinen direkt aus der Hölle zurückzukommen. Jeden Tag bis spät abends füllen sich unsere Notizbücher mit den Worten von Toten, mit dem Röcheln von Sterbenden, mit unendlichem Leid.
Einige Kollegen und Kolleginnen hätten die Zeugenaussagen so mitgenommen, dass sie teils tagelang pausieren mussten, so Hubert. Seit Prozessauftakt nahmen schon mehrere den psychologischen Notdienst des Pariser Opferhilfevereins in Anspruch. Und ein absolutes Novum: In der französischen Presse setzen sich die Justizreporter ungeschminkt mit ihrer Berichterstattung auseinander, darunter auch Le Monde. Die renommierte Tageszeitung widmete dem Thema kürzlich eine ganze Seite, betitelt
13. November. Was sagen? Was schreiben? Was zeigen?
Dort schreibt Le Monde-Reporter Henri Sequel:
Warum haben wir François nicht erwähnt, der mit so viel Zartgefühl von der existenziellen Anomalie sprach, die der Verlust seines Sohnes Mathieu ausgelöst hat? Warum haben wir Emily und Alice nicht zitiert, die ihren Vater verloren, als sie 7 und 10 Jahre alt waren? Genau können wir es nicht sagen, warum. Weil uns der Horror und die Not, die zum 100. Mal im Zeugenstand zu vernehmen war, weniger einer Veröffentlichung würdig erschien als beim allerersten Zeugen? Um uns, um Ihnen als Leser eine Überdosis zu ersparen? Die permanente Wiederholung des Leids hat uns mürbe gemacht. Manche Zivilkläger haben uns mit in die Tiefe gezogen. Die Schwärze ihrer Erzählungen hat auf uns abgefärbt. Wir tranken ihr Unglück bis zum letzten Tropfen aus. Das alles in einem Artikel niederzuschreiben, war sehr hart geworden.
Die Worte einer jungen Frau aber gingen durch alle Medien. Bei ihrer Anhörung zog sie mit einem einzigen Satz ein Fazit. Jeder hat seinen ganz eigenen 13. November erlebt.
Generation Bataclan. Weiterleben nach den Novemberanschlägen von Paris. Das waren Gesichter Europas an diesem Samstag, eine Sendung von Susanne Krause. Mit Auszügen aus dem Buch Ricochet, Querschläger, von Camille Emmanuel, gelesen von Sigrid Burgholder. Ton und Technik Jens Müller. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen des ganzen Teams Simonetta Dibban.